ein preisgekrönter deutscher klassischer Musiker, hat seinen Sohn verloren. Und zum Gedenken an seinen Sohn gibt er ein Konzert. Zum Schluss dieses Konzerts spielt er das Lied von Brahms: Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ich sitze in diesem Konzert und dieser Moment, das ist ein Gänsehautmoment. Ich stelle mir vor, wie er vielleicht dieses Liedchen am Bett seines Sohnes sang, als er noch lebte. Und viele im Saal müssen auch leise weinen. Ich muss auch dann lange darüber nachdenken, was wollte er denn damit jetzt dem Publikum sagen? Betont er, dass es der Wille Gottes war, dass sein Sohn gestorben ist? Und wenn ja, akzeptiert er den Willen Gottes? Oder ist es eine Anklage, dass Gott seinen Sohn nicht mehr wach werden ließ? Oder schaut er in die Zukunft und drückt damit seine Hoffnung aus, dass sein Sohn, der jetzt in gewissem Maße schläft, dass er wieder auferweckt wird? Glaubt er tatsächlich an die Auferstehung von den Toten und an den Himmel? Und diese Frage möchte ich auch in den Raum stellen. Glaubst du an die Auferstehung und an den Himmel? Und ist das eine theoretische Frage für dich oder bewirkt es auch etwas in deinem Leben? Und ich möchte diese Predigt unter den Titel stellen: Leben mit Ewigkeitsperspektive. Was bedeutet das für unser Leben, wenn wir an die Auferstehung und den Himmel glauben? Paulus bemerkt schon in 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten aller Menschen. Unser Glaube ist sinnlos ohne eine sichere Aussicht auf eine Auferstehung und auf den Himmel. Es gibt einige Dinge in unserem Glauben, die nicht verhandelbar sind, die so wichtig sind, dass wenn sie sich nicht so zugetragen haben oder wenn sie nicht so sind, wie die Bibel uns das sagt, dann hat unser Glaube keinen Sinn und ist leer. Dazu gehört zum Beispiel die Schöpfung und der Sündenfall und die Sohnschaft Gottes von Jesus, seine Auferstehung und auch der Himmel und das ewige Leben. Es gibt noch mehr Dinge, aber das sind so im Groben Dinge, wenn wir dem nicht zustimmen, was die Bibel sagt, dann können wir es auch gleich bleiben lassen. Also unser Glaube ist sinnlos ohne die sichere Aussicht auf die Auferstehung und auf den Himmel. Und das heißt, mit dieser Frage steht und fällt alles. Und ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus Philipper Kapitel 3. Und bevor ich diesen Abschnitt lesen möchte, möchte ich noch einige Verse zitieren, die davor stehen und die uns auf dieses Thema hinführen. So beginnt Paulus im Kapitel 1, Vers 21 schon damit, dass er sagt: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Offensichtlich hängt Paulus nicht an dem Leben, wenn er sagt, Sterben ist ein Gewinn. Wie kann er sagen, dass Sterben ein Gewinn ist? Nur deshalb, weil er weiß, dass etwas nach dem Punkt kommt, nach dem Tod. Nach diesem Punkt kommt etwas. Und er weiß, dass das, was danach kommt, besser ist als das, was davor war. Deswegen ist das, was danach kommt, ein Gewinn für ihn. Das lässt eine Schlussfolgerung zu. Das Wissen über den Himmel und das Wissen über ein zweites ewiges Leben relativiert unser Leben hier. Wir müssen hier nicht alles mitnehmen, was geht. Wir können auf viele Dinge hier verzichten. Zwei Verse weiter, sagt Paulus dann, Philipper 1, Vers 23. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Ja, und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Das Wissen um den Himmel ist nicht nur etwas, was er weiß und das Auswirkungen auf sein Leben hat. Das Wissen ist so präsent, dass es ihn drängt und ihn danach verlangt, im Himmel zu sein. Also drängen und verlangen. Das klingt nicht so, als dieses Wissen nichts in ihm bewirkt. Das klingt eher so, als dass er täglich damit konfrontiert ist. Es gibt einen Reiseführer mit dem Namen 1000 Orte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Ich habe dieses Buch einmal in einer Buchhandlung gesehen und der Titel ist ansprechend. Ich habe das Buch aufgeschlagen und drin geblättert. Von diesen 1000 Orten habe ich höchstens 50 Orte gesehen. Na, dann fehlen mir also noch 950 Orte. Das könnte knapp werden mit der Lebenszeit, die mir statistisch noch zur Verfügung steht. Das Leben wird dadurch zum Hetzen, zum Hinterherrennen. Und selbst wenn ich jetzt vielleicht schon auf einem ganz guten Weg wäre und vielleicht 300 oder 500 dieser Orte gesehen hätte, und was wäre, wenn ich jetzt diesen Moment erreiche, dass ich den tausendsten Ort gesehen habe? Lege ich dann die Hände zusammen und warte auf den Tod? Ich bin mir sicher, dass Paulus nicht so eine Lebensliste gebraucht hat. Zu diesem Zeitpunkt, wo er sagt, mich drängt es und verlangt es danach, im Himmel zu sein, hat er alle Dinge, die auf seiner Lebensliste vielleicht mal standen, schon abgehakt und erledigt. Er weiß, dass das, was er hier auf der Erde bekommen kann, nicht mal im Ansatz daran heranreicht, was im Himmel uns erwartet. Und in Kapitel 3, ab Vers 7, da führt Paulus nochmal aus, wie so ein auf den Himmel ausgerichtetes Leben aussieht. Und davor in den ersten Versen beschreibt er, wie das Leben war, als er noch ein Pharisäer war. Da hatte er zwar auch die Absicht, Gott zu dienen, aber das war eher so ein Leben, das er nach einer Liste geführt hat. Er hat Dinge abgehakt, Dinge, die er machen musste, um in den Himmel zu kommen. Er dachte, diese Dinge sind notwendig, um das ewige Leben zu erreichen. Und dann kam dieser große Schnitt in seinem Leben. Und ich möchte lesen ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in denen ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn wir über etwas anderes denken, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lass uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, und sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Rettern, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er selbst auch alles unterwerfen kann. Was bedeutet es denn für das Leben, wenn wir es vom Ende her denken? Dafür muss man zuerst die Frage beantworten, wie sieht das Ende aus? Ist das Ende für dich Licht aus, Stecker raus, vorbei, das war's? Oder geht danach das Licht nochmal an? In den Versen 7 bis 11 werden zwei Dinge deutlich, die das Verhältnis vom Dienst diesseits und dem Jenseits kennzeichnen. Erstens, alles, was du hier gewinnen könntest, ist Schaden, ist Dreck, sagt Paulus, im Gegensatz zu dem, was uns im Himmel erwartet. Jetzt könnte man sagen, gut, Paulus ist ein vorbildlicher Christ, er hat keine Fehler mehr. Und er führt auf dieser Erde ein vorbildliches Leben. Er hat einfach schon alles erreicht, was ein Christ auf dieser Erde erreichen kann. Er ist Missionar und Gemeindegründer. Er hat viele Wunder erlebt und selber bewirkt. Kein Wunder, dass er jetzt lebenssatt ist und in den Himmel will. Kein Wunder, dass er jetzt endlich seine Belohnung abholen will. Aber in Vers 12 sagt Paulus, dass er eben noch nicht perfekt ist. Er sagt nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Paulus leidet aber nicht an seiner Unvollkommenheit. Er weiß nämlich, dass Vollkommenheit hier auf der Erde, selbst wenn es sie gäbe, so wäre das keine Eintrittskarte für den Himmel. Viele Christen leiden an ihrer Unvollkommenheit auf dieser Erde. weil sie denken, das ist die Eintrittskarte für den Himmel. Und diese Unvollkommenheit, die hindert sie daran, ein Sehnen nach dem Himmel zu haben. Woher kommt die Sehnsucht von Paulus nach dem Himmel? Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Er schaut nicht in die Vergangenheit und überschlägt im Kopf, ob das schon genug ist, was er hier auf dieser Erde erreicht hat. Er schaut nicht auf seine Liste und überlegt, muss ich das hier auch noch abhaken? Und das hier, das will ich ja auch noch mitnehmen. Nein, er sagt, er vergisst das, was hinter ihm liegt. Er sagt, es bringt nicht so viel, sich damit zu beschäftigen, was hinter dir liegt. Stell dir vor, du bist ein Sprinter und bist bei einem Wettbewerb dabei und stehst im Startblock und dann fällt der Schuss und du vermasselst den Start. Bleibst dann einfach stehen und ärgerst dich. Wenn wir unser Leben so gestalten würden und denken, naja, ich habe den Start jetzt vermasselt, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr loszulaufen, dann wirst du das Ziel tatsächlich nicht mehr erreichen. Aber Paulus sagt, du sollst das vergessen, was hinter dir liegt. Fokussier dich auf das, was vor dir liegt. Und das, was vor dir liegt, ist die Ewigkeit und hoffentlich für dich auch der Himmel. Wir Menschen werden durch das, was hinter uns liegt, blockiert und gehemmt, und das kann uns lange beschäftigen. Sicher haben von euch einige vor 2 Wochen war das Fußballspiel verfolgt zwischen Barcelona und Liverpool. Da hatte Liverpool im Hinspiel 3:0 verloren und alle haben sie abgeschrieben. Es war unvorstellbar, dass gegen diese Mannschaft man ein 4:0 holen kann. Und der Trainer hat es tatsächlich geschafft, seinen Spielern glaubhaft zu machen, dass sie das schaffen können. Normalerweise würde man ihnen sagen, naja, du liegst 3:0 zurück, bleib einfach zu Hause, das Spiel, das lohnt sich nicht mehr für dich. Aber offensichtlich hat es der Trainer geschafft, das, was hinter ihnen liegt, diese bittere Niederlage, sie vergessen zu lassen und sie neu zu motivieren und eigentlich etwas zu schaffen, was niemand für realistisch gehalten hat. Also das ist die Kraft davon, wenn wir das vergessen, was hinter uns liegt. Im Abschnitt ab Vers 17 sagt dann Paulus nochmal, macht den Unterschied klar zwischen irdisch gesinnt sein und himmlisch gesinnt sein. Über die Menschen, die irdisch gesinnt sind, sagte er, ihr Gott ist ihr Bauch. Das bedeutet sicher nicht nur auf das Essen fokussiert zu sein. Das umfasst auch alle anderen Bedürfnisse und Wünsche des Menschen. Wenn sich unser Leben nur um unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse dreht, um die Liste, was wir abhaken wollen, dann sind wir irdisch gesinnt. Wenn wir ständig nach hinten schauen und unser Leben mit anderen vergleichen, das ist irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus. Jesus Christus ist der Retter und er wird aus dem Himmel kommen. Einen Retter können wir nicht von dieser Erde erwarten. Einen Retter von dieser Erde zu erwarten, würde bedeuten, irdisch gesinnt zu sein. Viele Menschen denken, dass ihr Lebensstil oder die Ideologie, der sie folgen, sie retten kann. Wir waren mit der Familie vor kurzem in der Ausstellung Körperwelten. Und ich gehe mit meiner Tochter durch diese Ausstellung. Und wie das dann so ist, dann erkläre ich, das ist der Quadrizeps femoris, das ist, Kathi, sag mal Quadrizeps, sagt sie das. Und sie ist, finde ich, außerordentlich interessiert daran, was sie sieht. Kann sich relativ gut konzentrieren und relativ lange diese Figuren betrachten. Und so stehen wir vor einer Skulptur, vor einem Körper und gucken sie an. Und neben mir steht ein alter Mann. Irgendwann schaut er mich an und sagt, Sie sind ein mutiger Mann. Ich bin etwas irritiert und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da sagt er, Sie nehmen Ihre kleine Tochter mit in diese Ausstellung. Dann sage ich, naja, ich bin Mediziner und ich will auch meine Tochter für Anatomie begeistern. Dann sagt er, sind Sie Chirurg? Dann sage ich, nein, ich bin Kinderarzt. Dann sagt er, das ist gut. Dann hält er inne und wendet sich wieder dem Körper zu. Und ich denke, das Gespräch ist beendet. Aber dann sagt er nochmal, ja, nicht die Wissenschaft und nicht die Technologie wird uns retten. Unsere Kinder werden uns retten. Ich war leider nicht schlagfertig genug, um ihm zu sagen, nein, die Kinder werden uns auch nicht retten. Die Rettung, die kommt nicht von dieser Erde. Die Erde ist dem Untergang geweiht. Die Rettung, die kommt aus dem Himmel. Und die Rettung ist Jesus. Aber diese Aussage zeigte mir, dass auch bei einem Weltmenschen es eine Sehnsucht nach Rettung gibt. Und diese Erkenntnis ist schon viel für einen Weltmenschen, dass die Rettung nicht von der Technologie und vom Fortschritt ausgeht, sondern dass die Rettung eigentlich von einem Menschen kommt, von einem Kind kommt. Nur hat er wahrscheinlich nicht erfasst, von welchem Kind die Rettung kommt. Wenn du denkst, das Leben ist mit dem Tod vorbei, kannst du trotzdem zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Die eine wäre, es ist völlig egal, wie ich lebe. Es wird keinen Unterschied machen, was ich tue. Deswegen kann ich vielleicht 14 Stunden am Tag vor der Glotze sitzen und du sagst, hey, es gibt das eine Leben, aber mit dem Tod ist es vorbei. Macht eh keinen Unterschied, was ich mache. Oder du sagst, ich habe nur dieses eine Leben. Ich habe keine zweite Chance. Ich muss es auskosten. Ich bin niemandem etwas schuldig außer mir. Es geht in meinem Leben nur um mich. Das ist der Gedanke, den schon die Römer hatten und ihn als Carpe Diem bezeichneten. Zu Deutsch häufig mit Nutze den Tag übersetzt, aber wahrscheinlich vielleicht etwas treffender mit Genieße den Tag zu übersetzen. Ich hatte mal vor einiger Zeit von einem Jugendlichen den Ausdruck YOLO gehört. Und mir sagte es nichts, musste das erstmal nachlesen, was das bedeutet. You only live once. Du lebst nur einmal. Und normalerweise würde man denken, diese Aufforderung, die führt dazu, dass du dein Leben wertvoll findest. Aber es ist genau das Gegenteil. Es ist eine Aufforderung zur Unvernunft. Ein Jugendlicher würde das zum anderen zum Beispiel sagen, wenn er am Meer an einer Klippe steht und sich nicht traut, runterzuspringen, dann ruft ihm der andere zu, YOLO. Nach dem Motto, du hast nur diese eine Chance, du musst es nutzen. Also spring doch einfach, denk nicht so viel darüber nach. Ja, beide Schlussfolgerungen sind ziemlich egoistisch. Sowohl die, ich mache, was ich will und es ist völlig egal, was ich mache, als auch die Schlussfolgerung, wenn ich sage, ich habe nur dieses eine Leben, also mache ich nur das, was ich will und ich muss jede Chance, die sich mir bietet, auskosten. Und wenn es auch mein Leben kostet. Aber wenn, dann hatte ich zumindest diese Chance. Das ist das, was Extremsportler leben, wenn sie zum Beispiel sich von Klippen runterstürzen und dann auf so einem Schirm runtergleiten, den Felsen entlang. Oder Leute, die zum Beispiel auf Kräne klettern, um einfach diesen Kick zu bekommen und oben vielleicht mit einer Hand sich von der Spitze des Krans hängen lassen. Die leben nach diesem Motto. Ich habe nur dieses eine Leben und wenn mein Leben jetzt durch meine Aktion beendet sein sollte, dann war es halt so. Ich lebe halt nur einmal. Das Evangelium lehrt uns etwas anderes. Und das gibt einerseits unserem Leben hier auf der Erde Sinn und andererseits nimmt es die Notwendigkeit, hier auf dieser Erde ein perfektes Leben zu führen. Wenn du erst mit 70 zu Gott kommst und traurig bist, dass du so viel Zeit vergeudet hast, das ist trotzdem viel wert. Du lebst eben nicht nur einmal. Viele Chancen hast du auf der Erde verpasst. Das ist traurig. Aber die Ewigkeit im Himmel steht dir trotzdem bevor. Vielleicht lebst du in Schulden. Vielleicht lebst du in Streit in deiner Familie. Vielleicht hast du einen ätzenden Job. Oder deine Kinder wollen nichts mehr von dir wissen. Ja, das ist alles sehr, sehr traurig. Aber es ist eben nicht alles. An diesen Dingen wird sich nicht entscheiden, ob du im Himmel sein wirst. Erinnern wir uns an Philipper 3, Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aufs nach dem, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und beschäftige mich nicht mit dem, was ich alles in meinem Leben verpasst habe oder was ich verpassen könnte. Was bedeutet es jetzt konkret in unserem Leben, wenn unser Leben auf den Himmel ausgerichtet ist? Erstens, ein christliches Leben ohne die Aufsicht auf den Himmel ist sinnlos. Das hatten wir ja schon zu Beginn gelesen. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten aller Menschen. Zweitens, wenn wir an den Himmel glauben, so können wir uns logischerweise nicht an das binden, was vergänglich ist. Matthäus 6, Vers 20. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Man könnte diesen Vers jetzt ganz unterschiedlich interpretieren und man könnte sagen, du darfst gar nichts besitzen, weil das ist alles vergänglich. Oder du könntest sagen, du darfst nur die Dinge nicht besitzen, woran du dein Herz hängst. Und es ist so, dass unser Leben eben, oder wir können unser Leben nicht auftrennen in das Geistliche und das Alltägliche, sondern unser Leben soll komplett geistlich sein. Und manchmal stehen wir als Christen in Deutschland vor so Luxusproblemen und wollen zum Beispiel ein Haus bauen. Und dann überlegt man sich, wie würde ich das Haus gerne bauen wollen? Wir waren gestern mit Tobi einem Ausflug und da haben wir diese Frage auch diskutiert. Wie würde ich mein Haus bauen? Wenn du jetzt diese Frage, man könnte sagen, das interessiert Gott nicht. Wie du dein Haus baust, baust halt. Ob es jetzt rot oder blau gestrichen ist oder ob es jetzt 27 Zimmer oder 4 Zimmer hat, das interessiert Gott nicht. Aber ich finde, man kann sich an so ein alltägliches Problem schon mit einer himmlischen oder einem Himmel ausgerichteten Gesinnung nähern. Ich würde zum Beispiel sagen, das Haus muss so gebaut sein, dass es die Gemeinschaft in der Familie unterstützt und dass es ausreichend Möglichkeit gibt, Menschen einzuladen und vielleicht auch, dass es die Möglichkeit gibt, die Eltern aufzunehmen. Also theoretisch, wenn es so komplett freie Gestaltungsmöglichkeiten gäbe, ohne Platzprobleme oder Geldprobleme, dann würde ich so das Haus bauen, dass nicht jedes Kind sich einfach in seinem Zimmer verstecken kann und vielleicht auf dem Handy spielt. Ich würde auch nicht gut finden, wenn die Kinder einfach so aus dem Haus schleichen können, ohne dass ich davon was mitbekomme. Ich würde das auch nicht gut finden, wenn ich Besuch habe und die Kinder keinen Kontakt aufnehmen wollen zu meinem Besuch und alles tun, dass sie nicht in Kontakt miteinander kommen. Also das ist jetzt eigentlich ein Beispiel dafür, wie man eine eigentlich alltägliche oder wie wir vielleicht sagen würde, irdische Frage so beantworten könnten, dass sie auf den Himmel ausgerichtet ist. Weil es eben diese Trennung nicht gibt für uns Christen. Es gibt viele weitere Fragen, die eigentlich das alltägliche Leben betreffen, aber die wir unter der Ausrichtung auf den Himmel beantworten können. Man könnte sagen, jeder Christ soll vollzeitlich im Dienst stehen. Nein, du kannst natürlich auch als Handwerker, als Lehrer oder als Techniker arbeiten und stehst trotzdem vollzeitlich im Dienst. Diese täglichen Dinge, die du in deinem Leben erledigst, die können auch auf den Himmel weisen. Die können auch ein Zeugnis für die Umgebung sein. Und drittens, wenn wir auf den Himmel ausgerichtet leben, dann müssen wir auch, so wie es in Offenbarung im vorletzten Vers steht, da sagt Jesus, ja, ich komme bald. Und auf diese Aussage müssten wir dann auch einstimmen. Ja, komm, Herr Jesus. So müssten wir antworten können. Das ist etwas, was mir sehr wenig präsent ist. Mir geht es wahrscheinlich in diesem Leben einfach viel zu gut. Ich bin mit Leid in meinem Leben eigentlich sehr wenig konfrontiert. Aber wenn wir in die Welt hinausschauen und diese Millionen Christen sehen, die in ständiger Bedrohung durch Widerstand, Verfolgung und Armut leben, dann sehen wir, dass diese Menschen sich viel mehr nach dem Himmel sehen, als wir hier in unserer westlichen Welt. Sie nehmen die Verfolgung auf sich, weil sie wissen, das, was sie hier auf dieser Erde leiden, das wird ausgeglichen durch das, was sie im Himmel herrschen werden. Ihnen ist ein Preis versprochen. Sie können auf diese ganzen Annehmlichkeiten, die uns zugutekommen, auf diese ganzen Annehmlichkeiten können sie verzichten. Weil sie wissen, dass das, was ihnen vorbereitet ist, viel größer ist als das, was wir hier jemals erreichen könnten. Zum Schluss will ich noch ein Zeugnis erzählen von meiner Großmutter. Ich habe das schon mal hier getan, aber ich muss sagen, das hat mein Leben schon sehr geprägt und unter diesem Aspekt auf den Himmel ausgerichtet leben, verstehe ich ihr Leben. Ihr Vater war ein reicher und einflussreicher Mann. Er hat viel Land besessen, hatte viele Angestellte. Sie leben kurz nach der Revolution in der ehemaligen Sowjetunion und so wie es ist, die Reichen, die haben es in dieser Zeit nicht einfach. Und eines Nachts flüstert ihm ein Bekannter, der ihm wohlgesonnen ist, heute Nacht werden sie dich abholen. Sie packen hastig den Wagen und nehmen nur das Notwendigste. Die Frau, die Kinder, Lebensmittel, Kleidung. Auf einem Wagen mit einem Pferd reisen sie in die Nacht hinaus. Sie finden einen sicheren Ort und bauen sich auch dort ein Leben auf. Und meine Großmutter, durch diese Prägung ihres Vaters, ist ehrgeizig und klug und macht Karriere. Sie wird Chefbuchhalterin in einem großen Betrieb und schließlich heiratet sie. Ihr Mann ist aber kein Christ und er ist Alkoholiker und die Familie leidet sehr. Irgendwann flieht sie auch hier wieder vor dem Leid. Sie hält diese Gewalt nicht mehr aus und sie trennen sich. Einige Jahre später, als alleinerziehende Mutter, erkrankt ihre jüngste Tochter an Krebs und sie stirbt daran. Was für ein Leben von Rückschlägen und Verlusten geprägt. Erst die Heimat verloren und den Reichtum, dann den Mann verloren, dann das Kind verloren. Was würde das mit meinem Leben machen, frage ich mich. Aber sie ist tiefgläubig inzwischen und ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals verbittert war oder mit ihrem Schicksal gehadert hat. Im Gegenteil, sie war immer freundlich. Sie hat sich aufgeopfert. Sie hat auch in hohem Alter noch Menschen zu Jesus geführt. Sie hat nicht danach geschaut, was hinter ihr lag. Sie hat ein Leben gelebt mit Ausrichtung auf den Himmel. Als sie 82 ist, wird sie todkrank und nachdem ihr diese Diagnose mitgeteilt wird, da ruft sie ihre Kinder und Enkelkinder an, ihre Freunde und Bekannte und verabschiedet sich mit den Worten: Freut euch mit mir, ich werde bald bei meinem Vater sein. Da möchte ich gerne auch hinkommen. Und es ist für mich sehr beruhigend, dass es so ein Vorbild gibt in meiner nächsten Umgebung, dass wir solche Glaubenshelden nicht weit suchen müssen in der Weltgeschichte. Dass diesen Weg eigentlich jeder von uns einschlagen kann, dass diese Ausrichtung auf den Himmel eben nicht damit zusammenhängt, was für ein Leben wir hier lange gelebt haben. Der Zug ist für niemanden abgefahren.